Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu dieser neuerlichen, dringlichen Sondereinschaltung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich, aufgezeichnet am Samstag, dem 20. Dezember 2025. Bei mir in der Leitung, im Studio gewissermaßen, wenn auch durch einige Kilometer getrennt, der von der EU sanktionierte Schweizer Generalstabsoberst Jacques Beau, bis vor kurzem auch im Schweizer Fernsehen, etwa auf RTS, der Nummer 1 Experte in allen Konflikten, ein Mann, der gearbeitet hat für die Schweizer Nachrichtendienste. Er war tätig für das eidgenössische Departement des Äußeren und er war auch im Auftrag der UNO als Konfliktbeobachter und auch Konfliktschlichter tätig. Zuletzt seine schließliche Aufgabe dann im Rahmen der Partnership for Peace der NATO in der Ukraine, in der NATO. Also kein Theoretiker, kein Konflikttheoretiker, sondern ein Zeitzeuge der Konflikte, ein Praktiker der internationalen Politik. Grüezi, Herr Beau, Sie sind nach wie vor in Belgien, in Brüssel. Sie sind sanktioniert, Sie dürfen das Land nicht verlassen, Sie haben keinen Zugriff auf Ihre Konten, Sie dürfen keine wirtschaftlichen Tätigkeiten erfüllen, Sie dürfen nichts kaufen, Sie dürfen nichts verkaufen in der Europäischen Union. Sie sind sozusagen für vogelfrei erklärt worden von der Europäischen Union. Und meine erste Frage, wie geht es Ihnen?
Ja, grüße wohl zuerst und danke für die Einladung und danke für Ihre Unterstützung, notabene. Das finde ich sehr wichtig. Ich muss auch sagen, dass überall in Europa die Unterstützung für meinen Fall steigt, überall, weil die Leute kennen mich oder ich bin in verschiedene Sprachen auf YouTube für Analyse von Konflikten und so weiter. Und deshalb habe ich auch dort eine Audienz. Und diese Audienz heute geht auf bis auf Stufe Minister in Italien zum Beispiel, aber auch in Deutschland und so weiter. So, ich habe eine weltweite Unterstützung. Es sind Websites in Bulgarien, Rumänien, Schweden, Japan. Der Fall scheint. Und obwohl ich bin nicht der Einzige auf der Sanktionsliste, aber mein Fall ist in dem Sinn besonders, weil jeder kennt mich als ein objektiver Experte. Und da auf einer Website, der von einem ehemaligen Halbkollege, weil er war bei der CIA tätig, er ist ein Analytiker, Sonar 21. Er hat einen großen Artikel über mich auf seiner Website und er sagt, dass ich tatsächlich objektiv und so weiter. Und ich bin dafür
der
bekannt.
Der Titel lautet: You can't be more objective than Jacques Beau. Das ist bei, glaube ich, Larry Johnson, dem früheren CIA-Analysten, und geschrieben hat es Peter Henseler, ist ein Bekannter, auch ein Autor, der in der Weltwoche schon tätig gewesen ist. Er hat ein Forum gegründet, Forum Geopolitica, und auch ein langjähriger Beobachter, der Sie immer wieder auch zitiert hat und von Ihrer Expertise profitieren konnte. Also Sie gelten als objektiver Beurteiler und Beobachter des Zeitgeschehens.
Und ich bin jetzt im Kontakt, eigentlich mehr in Kontakt mit europäischen Parlamentarier als Schweizer Parlamentarier, muss ich ehrlich sagen, weil die haben kontaktiert, die wollen tatsächlich etwas tun, weil die Problematik ist, dass wenn man jemand, der als objektiv, als neutral erscheint, so kein Partisan, und ich habe übrigens immer gesagt, dass ich wollte keine Propaganda zugunsten von irgendwelcher Partei machen, und die Leute kennen das. Das heißt, wenn man solche Personen sanktioniert, dann kann man jeder Bürger sanktionieren. Das ist die Problematik. Und deshalb, Sie können vor allem auf Deutschen sehr viele jetzt Videos auf YouTube, die sagen genau das. Das ist eben das Gefahr. Und ich fühle mich gut so weit, oder? Das heißt, ich weiß noch nicht, ob ich tatsächlich in Belgien darf bleiben oder nicht. Theoretisch könnte ich bleiben, aber wie gesagt, ich darf kein Geld benutzen, oder? Das heißt, mein Konto ist gefroren. Ich darf kein Geld bekommen. Das ist auch sehr wichtig, weil ich
Also das
habe.
ist, ich habe das kürzlich in der Sendung gesagt, das ist wie in den Filmen von Robin Hood mit dem bösen King John, der seinen englischen Untertanen gesagt hat, jeder, der Robin Hood versteckt, ist ein Feind der englischen Krone. Also das ist ja eine
Oh.
mittelalterliche Justiz und wir erinnern daran, dass King John war jener König in England, der sich dann dem Widerstand des Parlaments beugen musste und es ist dann zur sogenannten Habeas Corpus Akte gekommen.
Oh,
Und ich
ja.
will es jetzt hier nicht überspitzen, aber Ihr Fall illustriert ja, dass zumindest Teile der Europäischen Union möglicherweise im Begriff sind, hinter diesen Meilenstein der europäischen Rechtskultur von King John und Robin Hood zurückzufallen. Also gewährt ihm kein Quartier. Das ist das, was Sie jetzt erleben, Herr Bo.
Ah, genau, und ich glaube, die geschichtliche Ähnlichkeit ist nicht so falsch, weil viele haben das erwähnt, weil zum Beispiel einige Leute haben vorgeschlagen, eine Geld zu sammeln, zum Beispiel für mich, für Anwälte zu bezahlen und so weiter, weil das ist die Prozedur ist extrem teuer, weil die ist extrem lang, oder? Und es heißt, dass die dürfen kein Geld sammeln für mich in der EU. Also wenn jemand so etwas machen will, er muss das in der Schweiz tun oder
Das
in
wäre
den
wie wenn man einem
USA.
Terroristen helfen würde, sozusagen. So
Genau.
betrachtet das die EU.
Genau, das ist genau
Sie
das.
sind ein Terrorist in den Augen der Europäischen Union.
Ich bin so, das ist nicht, ich habe, es gibt scheinbar, ich bin kein Experten im Sanktionsrecht oder wenn man das Wort Recht kann, vielleicht in Anführungszeichen, aber ich bin kein Experte, aber es sind verschiedene, wie sagt man, Regime oder Sanktionspakete, könnte man so sagen. Es scheint, dass für mich, das ist ein Mini-Paket. Das heißt, nur ich habe keinen Zugriff zu meinem Bankkonten, ich kann kein Geld bekommen und so weiter. Und wie gesagt, ich darf nicht in der EU eintreten. Und das ist scheinbar ein kleines Paket. Ich weiß nicht, was der Großpaket enthält, aber der Kleinpaket ist schon schwer. Das heißt, die Problematik, ob auch wenn ich in Belgien bleiben darf, da ich kein Mittel habe zum Leben,
Eben,
ihr
Sie können Ihr
werde.
Leben gar nicht mehr bestreiten.
Entschuldigung.
Sie können Ihr Leben gar nicht mehr bestreiten. Sie
Genau.
können sich ja nicht ernähren, Sie können nicht wohnen.
Genau,
Was,
das ist
was, was?
genau das. Dann, das heißt, ihr werde vermutlich aber einen gewissen Zeitpunkt in die Schweiz zurückkommen müssen, mindestens zeitweise, obwohl ich kann dann nichts mehr in meiner Wohnung zurückkommen, oder?
Aber
Weil
dürfen
ich
Sie theoretisch in die Schweiz jetzt zurückreisen? Hat man Ihnen das erlaubt, dass Sie freies Geleit haben? Man muss sich nur schon mal diese Begriffe vor Augen führen. Wir sind im Jahr 2025. Wir reden über freies Geleit für einen Schweizer Staatsbürger aus Brüssel in die Schweiz. Haben Sie freies Geleit in die Schweiz?
weiß es nicht. Das weiß ich nicht. Das ist jetzt im Moment eine unbekannte Frage oder Antwort, weil es heißt auf deiner Seite, dass ich darf nicht in der EU treten, aber ich bin wohnhaft in der EU. So, das heißt, ich bin da. Dann, man hat mir gesagt, ja, da Sie bereits in der EU sind, dann dürfen Sie nicht eine Grenze überschreiten in der EU. Das heißt, nichts aus Belgien treten. Aber da ich keine Mittel zum Leben in Belgien habe, ich muss eine Lösung finden. In der Schweiz Die Sanktionen gelten für mich scheinbar nicht oder noch nicht, weiß ich nicht. Aber mindestens, wenn ich einfach Brot kaufen muss, ich muss zurück in der Schweiz. Das ist so, weil hier in Belgien, auch wenn jemand mir zum, sagen wir, möchte mich helfen und Ernährung für mich kaufen oder mir helfen, um meine, ich weiß nicht, Elektrizitätsrechnung bezahlen. Und er wird dann auch sanktioniert. Er könnte das gleiche Schicksal wie mir haben. Das heißt, das ist wie ein, das ist was schlimmer als ein Gefangener, weil im Gefängnis sie werden ernährt, oder?
Ja,
Mindestens.
genau. Also das ist die Lage. Wir wissen noch nicht, dass Sie zurückkommen können. Sie haben das Stichwort bereits gegeben. Sie haben Solidarität jetzt erfahren aus Europa, aus vielen Ländern. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe darüber jetzt auch schon eine Sendung gemacht. Für mich wird der Fall Jacques Beau allmählich zu einem Fall Schweiz. Ich habe gestern gesagt in meiner Sondersendung, ich finde das sehr schlimm, was da passiert. Einfach, dass wir in der Beurteilung keine Zweifel aufkommen lassen. Aber man könnte ja sagen, gut, die Europäische Union, die sieht sich als Kriegspartei gegen Russland. Sie hat eine ganz klare Positionierung in diesem Konflikt. Sie ist nicht neutral in diesem Konflikt. Und darum ist natürlich eine neutrale, eine objektive Stimme nicht das, was die EU hören möchte. Und im Krieg, das ist leider eine traurige Tatsache, werden Staaten autoritärer und machen sie Dinge, die sie sonst nicht machen würden. Also ich sage da etwas überspitzt, die Europäische Union ist vielleicht teilweise sogar entschuldigt, dass sie so extreme Maßnahmen anwendet, aber eben in 500 Anführungszeichen. Die Frage, die wir aber jetzt klären müssen, ist die Rolle der Schweiz, Herr Bo. Und wir haben jetzt ja diesen Fall vor uns, das ist vielleicht jetzt etwas makaber, das auszusprechen, aber Sie sind ein jahrelanger Konfliktforscher, Sie sind ein Konfliktexperte. Und jetzt stehen Sie selber inmitten eines Konflikts. Sie sind selber in der Schusslinie. Und jetzt haben wir mit Ihnen einen Analytiker und ich möchte versuchen, in dieser Sendung Ihren Fall noch etwas mit Ihnen zu analysieren. Mit Ihrer Expertise, das wird zum Teil etwas spekulativ sein. Wir wollen niemandem irgendetwas unterstellen, das ist ganz klar. Aber es ist interessant, vielleicht von Ihnen zu hören. Ich habe nämlich da auch ein paar Fragen. Meine allererste Frage ist, wie noch einmal haben Sie genau erfahren, dass Sie von der EU auf Ihre Sanktionsliste gesetzt wurden? Wann war das genau? Wie haben Sie das erfahren?
Ein Journalist hat mir eigentlich am Freitag, das war am 12. Dezember, hat mir angeläutet und gefragt, ob ich wusste, dass ich auf eine Sanktionsliste sein könnte. Und er stützte sich auf einen Artikel vom Radio Free Europe über das neue Sanktionspaket der EU. Und da wurden zwei Namen erwähnt, und zwar meinen und ein anderer von Franzose, ein Russisch-Franzose. Also er ist Franzose, aber hat auch die russische Bürgerschaft. Das ist Xavier Moreau. Er lebt und arbeitet in Moskau und so weiter. So. Wir waren beide da erwähnt in diesem Artikel. Und der Journalist hat mir da das gefragt. Er war vor meinem Computer. Ich bin schnell aufs Internet gestiegen, habe ich den Artikel gesehen und habe gesagt, das ist das erste Mal, dass ich darüber etwas erfahre, oder? Ich hatte keine Ahnung, dass ich irgendwann auf irgendwelcher Liste sein wäre oder würde sein würde. Das heißt, für mich, das war eine Überraschung. Und gerade nach die Telefonate habe ich unsere Botschaft hier in Brüssel angeläutet.
Das ist Botschafterin Rita Adam. Sie ist die
Ich habe
Geschäftsführerin für die Schweiz in Brüssel. Da gibt es noch den Jacques Pitelou, das ist der NATO-Botschafter in Brüssel. Aber zuständig hier als schweizerische Botschafterin ist Frau Rita Adam.
Nein, das heißt, Pitlu ist der, es gibt drei Botschafterpositionen in Brüssel im Grunde genommen. Zwei sind von Botschafter
Besetzt?
benutzt, ich weiß
Ja,
nicht,
besetzt, benutzt.
besetzt, genau. Er macht die bilaterale Beziehung zwischen Belgien und die Schweiz. Das ist das Erste. Er macht auch die Beziehungen zwischen die Schweiz und NATO, weil eben im Rahmen der Partnerschaft für Frieden haben wir auch da gewisse Beziehungen und Tätigkeiten. So, er hat im Prinzip zwei Hüte
Halt darauf, ja.
genau. Aber die Person, die zuständig ist für die Beziehungen zwischen EU und die Schweiz, ist Frau Rita Adam.
Sie haben also Frau Adam angerufen an
Genau.
diesem Freitag, dem 12., haben Sie aber nicht erreicht.
Genau, ich habe ihrem Sekretär erreicht. Ich habe ihm erklärt, um was es geht, meinen Namen, wo ich wohne, meine Telefonnummer und alles. Ich habe erklärt die Situation, Radio Free Europe Artikel und und. Und er hat mir gesagt, er würde mich zurückrufen, und er hat mir vielleicht 2 Stunden später oder so zurückgerufen und hat mir gesagt, dass Frau Adam hatte keine Zeit für mich und sie würde mich auf einen späteren Zeitpunkt zurückrufen. Und seitdem, das heißt seit dem 12. Dezember, habe ich keinen Anruf bekommen. Das heißt, ich habe
Wir
im
halten
Grunde
das
genommen.
einfach fest. Sie haben von der Schweizer Botschafterin in Brüssel, Sie sind Schweizer Bürger, Sie sind Schweizer Generalstabsoffizier im Rang eines Obersten, Sie sind ehemaliger Mitarbeiter des Eidgenössischen Departements des Äußeren, Sie sind ehemaliger Nachrichtenoffizier, Sie sind ehemaliger UNO-Mitarbeiter und Sie sind ehemaliger Beauftragter der NATO-Partnership for Peace. Und nach über einer Woche hat die Schweizer Botschafterin, Frau Rita Adam, Sie nicht zurückgerufen, den ersten gebürtigen Schweizer Staatsangehörigen auf einer EU-Sanktionsliste.
Ja.
Das ist ja unglaublich.
Es ist einfach so.
Das ist Sie haben keinen Anruf bekommen. Haben Sie andere Anrufe aus Bern bekommen? Hat man Sie
Nein.
kontaktiert? Hat Ihnen jemand aus dem EDA, aus dem VBS, haben Sie da
Niemand.
irgendeine Form von Reaktion bekommen aus der Schweiz direkt an Sie?
Keine. Überhaupt
Keine.
keine. Null. Zero. Silch.
Das ist interessant. Wir haben eine Anfrage gestellt der Weltwoche. Wir haben die Frage gestellt, was hat die Schweiz bis jetzt unternommen, um Herrn Both konsularischen Schutz zu gewähren? Die Antwort des Eidgenössischen Departements des Äußeren: Die Schweiz steht in Kontakt mit den betroffenen Schweizer Staatsangehörigen, das sind Sie gemeint. Aus Daten- und Persönlichkeitsschutzgründen können dazu keine weiteren Angaben gemacht werden. Das hat das EDA gesagt auf die Frage, sind Sie in Kontakt mit Herrn Bo? Man hat uns geantwortet, jawohl, wir sind in Kontakt mit Herrn Bo, aber wir dürfen nichts darüber sagen. Und Sie können also über diese Kontakte nichts sagen. Es gibt Kontakte von Ihnen, es gibt der Versuch von Ihnen, mit der Botschafterin zu reden, aber das ist nicht erwidert worden, auch von anderen Stellen nicht. Halten wir fest.
Kein Anruf, kein telefonischer Anruf, kein SMS, kein WhatsApp, kein E-Mail, keine Funkverbindung, nichts.
Dann haben wir noch eine zweite Sache, die natürlich interessant ist. Wenn wir sagen, der Fall EU wird hier vielleicht zusehends ein schlimmer Verdacht zu einem Fall Schweiz. Jetzt müssen wir ja mal uns die Frage stellen, Herr Bo, wie kommt jemand wie Sie überhaupt konkret auf eine Sanktionenliste? Wir haben dazu die Schweiz befragt. Wir haben gefragt, wann hat das EDA, das Eidgenössische Departement des Äußeren, der Chef heißt Bundesrat Ignazio Cassis, von der Sanktionierung von Jacques Bo erfahren? Auf welche Weise? Und dann kommt als Antwort, die Schweiz hatte im Vorgang Kenntnis über das bevorstehende Listing des betreffenden Staatsangehörigen. Die Information ist über die Mission der Schweiz bei der Europäischen Union erfolgt. Das wäre dann also Botschafterin Rita Adam.
Ja.
Jetzt finde ich hier interessant, es steht, wir hatten Kenntnis und es ist eine Information an die Schweiz ergangen. Und damit sagt das EDIA, ja, wir haben das erfahren, man hat uns informiert. Jetzt frage ich mich, und Sie sind ein Experte, Sie haben in diesen Prozessen, in diesen internationalen Bezügen gelebt, ist das vorstellbar, dass man eine Schweiz einfach vor vollendete Tatsachen stellt und sagt, so, liebe Schweiz, wir haben hier einen ehemaligen Schweizer Generalstabsobersten, der ist ab sofort vogelfrei in der EU, dem sie eine Konten sind gesperrt, der darf nicht mehr ausreisen, alle zivilen Rechte sind ihm genommen, zur Kenntnisnahme Schweiz. Ist das realistisch oder was glauben Sie, ist die Schweiz vorgängig konsultiert worden? Hat man die Schweiz nicht gefragt? Sie, wir sind da im Begriff, einen Schweizer Staatsangehörigen, einen ehemaligen Staatsdiener auf eine Sanktionsliste zu nehmen. Da stelle ich, da muss doch die Schweiz vorher konsultiert worden sein. Da wird sie doch nicht einfach vor vollendete Tatsachen gestellt. Was meinen Sie? Was glauben Sie? Also wir sind da etwas im spekulativen Bereich. Ich gebe es zu. Ich will Sie auch nicht zu verfänglichen Aussagen verleiten. Aber es würde mich
Ich
interessieren,
verstehe.
was Sie sagen.
Ja, absolut. Ich verstehe Ihre Frage. Und natürlich, hier muss man die Fakten von der Spekulation trennen. Aber es gibt faktuelle Elemente, die man kennt, weil in solchen Fällen wird, so hier zuerst muss ich sagen, ich bin kein Russe. Das heißt, dass wenn ein Land eine Sanktion über ein feindliches Land oder Bürger eines feindlichen Landes. Zum Beispiel, ich nehme an, wenn die Franzosen wollen ein Russe auf eine Sanktionsliste, die fragen nicht der Kreml, ob das richtig ist oder nicht. Oder die konsultieren die Russen nicht. Das ist sicher so. Aber dann die Beziehung zwischen Frankreich als Beispiel und Russland sind natürlich im Moment sehr gespannt und man kann verstehen, dass dann Frankreich fragt für keine Bewilligung von Russland, um ihre Bürger oder ihres Bürger auf eine
Ja.
Sanktionsliste sein. Aber das ist nicht der Fall mit ein freundliches Land. Weil die Schweiz ist ein freundliches Land von Frankreich. Und hier die Erfahrung ist, und ich habe einige Personen gefragt über das, weil ich wollte selber sicher sein. Und es ist so, dass die Praxis ist, dass in solchen Fällen es besteht eine Konsultation, es ist nicht reine zur Information, es gibt eine kleine Absprache irgendwie. Vielleicht ist die informell. Ich kann nicht sagen, welche Form diese Absprache hat, aber das ist nicht einfach. Das ist nicht Frankreich, die sagt an die Schweiz jetzt, ich will Sanktionen über ihren Bürger. Der Fall wäre anders, zum Beispiel im Falle von Xavier Moreau, den ich vorher erwähnt habe, weil er ist halb Franzose, halb Russe. Und dann ist natürlich der Fall, das ist vermutlich anders mit anderen Leuten, die auch damals in Sanktionen worden sind mit Schweizer Pass, aber die auch eine andere Nationalität, andere Bürgerschaft hatten. Das kann vielleicht anders sein. Aber in meinem Fall, ich bin auch Schweizer. Das heißt, und Schweiz, Schweiz. Das heißt, ich bin Bürger eines freundliches Staat. So, da ist kaum zu denken, dass Frankreich halt einfach das an die Schweiz imponiert.
Und es ist jetzt interessant. Entschuldigen Sie, ich habe kurz weggeschaut. Ich bin da gerade noch von meinen Kollegen instruiert worden. Ich habe mir jetzt da den Artikel angeschaut, aufgrund dessen eine Sanktionierungsliste erstellt wird. Das ist hochinteressant. Wir bewegen uns hier jetzt also im europäischen Recht drin und da steht also Artikel 4, der Rat beschließt einstimmig auf Vorschlag eines Mitgliedstaats oder des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, das wäre, glaube ich, Frau Kaya Kallas, die Liste im Anhang zu erstellen oder zu ändern. Der Rat setzt die betreffende natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung entweder auf direktem Weg, falls ihre Anschrift bekannt ist, oder durch Veröffentlichung und so weiter in Kenntnis und so weiter. Dann hat man die Möglichkeit, Gründe vorzubringen, die dieses Listing beeinträchtigen. Dann würde noch einmal darüber beraten werden. Jetzt sind Sie aber nicht vorgängig von der Europäischen Union kontaktiert worden über diesen Entscheid, dass man gesagt hätte, der Rat habe einen einstimmigen Entscheid getroffen, Sie auf eine Liste zu nehmen. Was sagen Sie dazu? Haben Sie schlagende Argumente? Haben Sie auch nicht erlebt, oder? Ist nicht passiert.
Nein, das ist nicht so, aber ich habe gesehen, dass es ein Draft von dieser Sanktionen gibt. Es gibt
Ja.
ein Draft mit verschiedenen Angaben und so weiter, das existiert. Ich weiß nicht, ob ich hier das Bild hätte, weil ich habe auch hier ein Scan von dem Entwurf sozusagen. Und es ist anzunehmen, so, ich weiß nicht genau, wann dieser Entwurf wurde gemacht oder
Ja.
geschrieben, aber das war sicher kurz vor, bevor der endgültige Sanktionenliste veröffentlicht ist. Aber in diesem Entwurf, scheinbar, das ist der Entwurf, die an den nehme ich an, die andere Teilnehmer der EU, aber nehme ich auch die Schweiz, hatte auch Zugriff zu diesem Entwurf. So.
Heißt das, dass jetzt vielleicht noch die Möglichkeit bestünde, dass die Schweiz Einspruch nehmen könnte, also zum jetzigen Zeitpunkt noch?
Um
Könnte
ehrlich zu
sein.
sein, ihr weiß nicht genau, wie das Prozess
Ja.
Dieses Prozess zwischen ein Land und in diesem Fall, es handelt sich um Frankreich.
Aber
Das
was natürlich, wenn ich gleich einhaken darf, wir haben über die Schweiz gesprochen. Was wir wissen, Herr Bo, in Ihrem Fall, die Schweiz hat das ja auch zugegeben, wir hatten im Vorgang Kenntnis, dass das einfach nur fait accompli sozusagen der Schweiz, einem befreundeten Staat, wir haben intensive Verträge mit der EU, dass denen das einfach so vor die Nase geknallt wurde, ist unwahrscheinlich. Und
wahrscheinlich,
jetzt
genau.
also. Wissen Sie, der schlimme Verdacht, den ich da habe, ist doch einfach der, dass in der Schweiz sich gar niemand gewehrt hat für Sie. Und jetzt ist die Frage, wer hat das eigentlich gewusst? Also das EDA hat es gewusst, aber wusste es nicht auch das VBS von Bundesrat Martin Pfister? Denn die Geheimdienste werden doch auch informiert, wenn zum Beispiel ein Schweizer Bürger auf eine Sanktionsliste kommt, war denn das, meinen Sie, das VBS auch vorab informiert hier?
Das kann ich nicht sagen,
Ja.
weil sehr viele Vorgänge gehen nicht unmittelbar zu dem Nachrichtendienst. Aber das weiß ich nicht genau. Aber was sicher ist, ist, dass auch wenn die Schweiz das im Voraus gekannt hat, die haben mich gar nicht gewarnt. Die haben mich nichts informiert, auch informell, weil ich
Die
kenne
hätten Ihnen
beide.
sagen können, Sie, Herr Bo, Sie müssen in die Schweiz zurückkehren, weil wenn Sie in Brüssel bleiben, dann verlieren Sie alle Ihre zivilen Rechte, Sie können Ihre Wohnung nicht mehr bezahlen, es wird völlig unklar, wie Sie überhaupt überleben können. Wir müssen Ihnen leider den Rat ergeben, den dringenden Rat, kehren Sie in die Schweiz zurück. Wie man es übrigens bei Schweizern macht, nehmen wir an, in Afghanistan, in der Ukraine, in Ländern, in denen Kriege oder Konflikte ausbrechen oder virulent werden, dann werden ja die Schweizer Bürger aufgerufen, nach Hause zu kommen, damit in Sicherheit ist bei ihnen nicht passiert.
Nein, das ist nicht der Fall und das ist merkwürdig, weil ich kenne beide Botschafter persönlich. Ich habe mit beiden in EDA zusammengearbeitet. Das heißt, das ist sehr merkwürdig und man hätte mich einfach informell zum Kaffee eingeladen und man hätte mir gesagt, wir haben das erfahren, wie ist das, was ist deine Position, was meinst du über das, dürfen wir etwas tun? So, ich weiß nicht, so ein ganz informelles Vorgang hätte passieren können, oder reine Information. Information. Pass auf, weil wir wissen, dass du demnächst auf einer Sanktionsliste sein wirst. Da, ich meine, Radio Free Europe hat das gewusst, oder?
Radio
Und
Free Europe hat das gemeldet und das ist doch auch der Punkt, an dem schweizerische Nachrichtendienste, die ja solche Medien zur Kenntnis nehmen. Wir haben ja neuerdings die Absicht, in unserem Militärdepartement ein sogenanntes Ministerium oder eine interdepartementale Stelle gegen Desinformation, also sozusagen ein Nachrichtenclearing, Instanz hier einzurichten. Die müssten ja das wissen. Also auch dieser Radio Free Europe Artikel, in dem sie erstmals vermutlich erwähnt wurden, sie seien auf der Liste, das müssten ja auch die Schweizer Geheimdienste, also wenn sie es erst dann erfahren haben, dann sind es ja keine Geheimdienste mehr, sondern nur Zeitungslesedienste. Also gehen wir davon aus, dass auch dort so etwas zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass sie es gewusst haben, muss also relativ groß gewesen sein. Und man hat nichts gemacht. Man hat ihnen
das
weder
ist so.
gewarnt, man hat sie nicht informiert, man hat nichts gemacht.
Genau, das ist so. Wenn ein Journalist aus Radio Free Europe das gekannt hat, das heißt, dass sicher die Information war bereits bei die verschiedenen Stellen inklusive Schweizer Botschaft bereits zur Kenntnis gebracht, mindestens zur Kenntnis. Ich nehme an, eben wie gesagt, erfahrungsgemäß, dass das wurde auch irgendwie in irgendwelcher Form abgesprochen mit den Schweizer. Das ist eben die Problematik hier, dass die Botschaft wusste das. Hatte Kenntnis von da, hat mich gar nicht informiert, hat niemand informiert. Man hat nicht einmal gefragt, warum bist du auf dieser Liste zum Beispiel? Ist das rechtfertigt? Und so weiter. So, das ist auch die Frage, oder? Es könnte sein, zum Beispiel, dass einer wird sanktioniert aufgrund von einer kriminellen Tätigkeit oder irgendetwas. Dann ich nehme an, es gibt auch seitens der Schweiz eine kleine Untersuchung, eine kleine, man studiert den Fall oder ist das rechtfertigt oder ist das etwas, wo total daneben ist oder vielleicht ist das nicht einmal die richtige Person. Ich weiß es nicht. Deshalb, ich kann mir kaum vorstellen, dass diesen Vorgang von Frankreich ohne
Ja.
irgendwelche Kommentar oder ohne Kenntnis oder ohne irgendwelche Art von Zustimmung der Schweiz erfolgt ist. Das
Sie
kann ich nicht.
glauben aber nicht, dass Sie aus der Schweiz heraus, dass der Antrag aus der Schweiz gekommen ist, Sie auf die Sanktionsliste zu nehmen. Weil wir haben auch Nationalräte, ich kann Ihnen das sagen, zum Beispiel Fabian Molina von der SP, der hat immer wieder sich sehr stark gemacht, dass auch die Schweiz diese Instrumente der Personensanktionen vornimmt. Man benutzt ja auch solche Instrumente, um bestimmte innenpolitische Gegner oder Positionen zum Schweigen zu bringen. Kann es sein, dass aus der Schweiz heraus so ein Antrag gekommen ist, Sie auf diese Liste zu nehmen? Halten Sie das für wahrscheinlich?
Das kann ich gar nicht sagen. So, meine Information ist, und wie gesagt, das ist, ob das hundertprozentig stimmt oder nicht, kann ich nicht beurteilen, aber die Information ist, dass mein Name war zusammen mit Xavier Moreau aus Frankreich auf die Liste
Und
gewählt.
Frankreich, wie Sie vorhin herausgestrichen haben, würde kaum, das entspricht nicht der französischen Praxis. Frankreich ist ein befreundeter Staat der Schweiz. Da würde man nicht nur einfach eine Information geben, sondern man würde konsultieren. Und jetzt sind wir hier natürlich an einem ganz brisanten Punkt.
Ah, ich glaube auch,
Nämlich
dass.
der, genau, also der brisante Punkt ist doch der, dass wir uns fragen müssen, Sie haben das Wort vorhin verwendet, ja, oh, müssen wir aus dem ganzen Hergang ableiten, dass die Schweiz, dass die Schweizer Behörden am Ende des Tages einverstanden sind, dass sie der ehemalige Schweizer Generalstabsoberst auf der Sanktionsliste gelandet sind. Ist das Zustimmung, was hier die Schweiz an den Tag gelegt hat? Sind unsere Behörden einverstanden, dass Jacques Beau sanktioniert wird?
Man sagen kann, ist das mindestens, es scheint nicht, dass die Schweiz hat sich dagegen gewehrt. Das kann man sagen.
Meine, was man noch hinzufügen kann, und das ist für mich natürlich politisch dann wieder hochrelevant als Schweizer Bürger, nicht nur als Journalist. Wir wissen, dass unsere Außenministerin Ignazio Cassis, und wir, der informiert war, sein Departement wusste davon, haben sie zugegeben, haben sie dokumentiert, und dass der auch Bundesrat Martin Pfister vom VBS, wir wissen nicht, ob das VBS informiert war, aber die Geheimdienste, die Wahrscheinlichkeit ist vorhanden. Beide dieser Ministerien haben ja das Brüsseler Ukraine-Narrativ übernommen. Das VBS sieht Russland als große Bedrohung der Schweiz, also man sieht auch die Schweiz da im Krieg gegen Russland. Die Schweiz, allen voran der Außenminister, hat sich immer wieder an der Seite von Präsident Zelensky gezeigt. Er hat auch, es ist vom Bundesrat auch ein, diese Sanktionen gegen Russland, also Wirtschaftskriegsmaßnahmen gegen Russland sind ergriffen worden. Und diese Brüsseler Erzählung des Ukraine-Kriegs ist sicherlich in Teilen des Bundesrates und vor allem der relevanten Bundesräte hier ganz klar gegeben. Und in dieser Optik sind Sie natürlich mit Ihren neutralen Analysen ein Störenfried, ein Dorn im Auge. Vertreten Sie eine Position, die auch nicht die ist des Bundesrates, weil der Bundesrat die Neutralität im Unterschied zu Ihnen teilweise aufgegeben hat. Das wäre zumindest ein Indiz, wo man sagen könnte, geistig, intellektuell, politisch sind die Bundesräte Pfister und Gassis auf der Linie, auf der Linie der Europäischen Union. Also haben sie eigentlich auch nichts gegen Sanktionen einzuwenden. Die Schweiz hat ja auch die Sanktionen übernommen. Nicht alle, bei bestimmten Personen hat sie sie nicht übernommen. Aber sie hat auch Personen sanktioniert, die in der Schweiz gelebt haben, die unter dem Schweizer Rechtsschutz standen. Also können wir doch ableiten, dass die Schweiz hier ihr Einverständnis dokumentiert mit dieser Politik gegen einen Schweizer Bürger. Ich ziehe es noch einen Punkt weiter. Der Bundesrat dokumentiert, dass er die Interessen der Europäischen Union höher gewichtet als die Interessen von Schweizer Staatsbürgern, die in der Europäischen Union leben, im Zusammenhang mit diesem Krieg in der Ukraine. Das ist für mich das niederschmetternde Fazit. Jetzt sind Sie der Nachrichtenexperte. Sie sind vielleicht da neutraler als ich. Ich bin etwas der kritische Journalist. Liege ich völlig falsch? Ist das ein undenkbares Szenario?
Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Meine Position als Schweizer bezüglich diesem Konflikt ist, dass die Neutralität der Schweiz wäre zum Beispiel heute extrem nützlich für alle Parteien. Weil ich habe immer gesagt, die Neutralität, das ist nicht einfach, dass man pro Russland oder pro Ukraine steht und so. Das hat nichts damit zu tun. Aber die Position, die neutrale Position gibt ein Ausgangsweg aus der Krise. Das ist die Exit Strategy, weil heute, und man sieht bereits, dass die erstens, wie sind sie, am 25. Februar 2022, ein Tag nach dem Anfang der russischen Operation in Ukraine, hat Zelensky die Schweiz angerufen, weil eben die Schweiz zu diesem Zeitpunkt galt als neutral. Das heißt, das ist einfacher, wenn man Verhandlungen hat, eine neutrale Partei zu haben, um diese beide Parteien zu sammeln. Und das ist immer meine Beurteilung. Es geht nicht darum, zu wissen, für wen man ist oder so, auch wenn man persönlich gewisse Präferenz für Ukraine oder für Russland. Das ist mir total egal. Es geht nicht um das. Es geht um die Tätigkeit, die Rolle der Schweiz und die Rolle nicht nur der Schweiz, sondern die Rolle der Neutralität. Und die Neutralität bietet diese Möglichkeit, Ausgangstür des Konflikts. Und man sieht heute, wer Zelensky sucht für Verhandlungen und so. Er fragt Türkei, man geht zum Saudi-Arabien und so weiter. Man geht zu Ländern, die gar nicht beteiligt, die keine klare Position im Konflikt haben, weil
Und
eben
Russland
das.
hat Genau. Und Russland hat ja auch gesagt, sie sehen die Schweiz nicht als Neutralland. Ich hatte einmal einen riesigen Streit mit der Außenbeauftragten da von Lavrov, mit der Frau Sacharowa, weil sie gesagt hat, die Schweiz sei nicht mehr neutral und hat die Schweiz kritisiert. Und ich habe ihr dann vehement widersprochen, ein bisschen gegen meine Überzeugung. Ich habe gesagt, Entschuldigung, Frau Sacharowa, also ja, Maria Sacharowa. Ich muss Ihnen sagen, im Unterschied zu Russland hat die Schweiz in den letzten 500 Jahren kein anderes Land mehr angegriffen. Wir haben militärisch keine Unterstützung. Wir sind 100% neutral nach Völkerrecht. Wir sind, was die Sanktionen angeht, nicht voll neutral. Das ist ein Fehler der Schweiz aus meiner Sicht. Aber die Schweiz ist nicht der Einzige, der Fehler gemacht hat. Ich glaube, Russland hat auch noch ein paar Fehler gemacht in diesem Gebiet. Das habe ich mit ihr damals sehr hart besprochen und die Schweiz damals verteidigt. Aber die Schweiz hat natürlich ihre Neutralität wird das preisgegeben. Nun, es ehrt Sie, dass Sie mir da nicht gleich recht gegeben haben. Ich wollte Sie als neutralen Experten und ich will Sie auch nicht zu einer Aussage verleiten. Aber ich sage einfach, lege meine Karten auf den Tisch. Für mich als Journalist, ich leite aus diesem Fall ab passive bis aktive Zustimmung der schweizerischen Top-Behörden, Bundesrat, möglicherweise zwei Bundesräte gegenüber diesen Sanktionen. Das heißt, der Bundesrat hat hier die Maßnahmen und Interessen der EU höher gewichtet als die Interessen und die schützenswerten Bedürfnisse eines Schweizer Bürgers und ehemaligen Staatsdieners. Und das ist für mich natürlich eine ganz finstere Erkenntnis, dass wir überhaupt darüber nachdenken müssen. Ich habe noch eine Information für Sie, Herr Bo. Ganz neu. Wir haben jetzt erfahren, dass in der letzten Bundesratssitzung Ihr Fall kein Thema war. Man hat über das gar nicht gesprochen. Und ich habe gesehen, im Bundeshaus hat es zum Teil vom Justizminister Janz, er hat sich lustig gemacht über eine entsprechende Frage des Weltwoche-Journalisten zu ihrem Fall, hat das ein bisschen so weggelacht. Und wir haben jetzt diese Fake News aus dem EDA. Man stehe da mit ihnen in Kontakt, obwohl sie noch überhaupt keine Reaktion erhalten haben. Und wir sind mit der Tatsache konfrontiert, dass der Bundesrat ihren Fall nicht bespricht. Dann hat ja zum Beispiel auch Mitte-Präsident Gerhard Pfister und andere haben Tweets vertwittert, in denen sie sich auch etwas über diesen Fall von ihnen eigentlich lustig machen, so nach dem Motto, ja, aber Herr Bo, man muss sich da ja nicht beklagen, er kann ja Rekurs einlegen, das wäre ihm nicht möglich, wenn er in Russland wäre. Und man muss aber Herrn Pfister zu immerhin sagen, er hat das dann später gelöscht, diesen Tweet, den er da herumgeschickt hat. Aber einfach um Ihnen zu zeigen, das ist die Einstellung, die wir beobachten jetzt in Teilen unseres Parlaments. Auch die FDP, Nationalrat Simon Michel hat gegenüber der Weltwoche gesagt, ja, warum ist das für die Weltwoche ein Problem, wenn da jemand in Brüssel nicht mehr einreisen kann oder in der EU? Ihr seid ja auch gegen die Europäische Union. Das ist so ungefähr das intellektuelle Level, mit dem wir es jetzt zu tun haben, wenn ein Schweizer Generalstabsoffizier, EDA, UNO, NATO und Nachrichtendienstmitarbeiter seiner zivilen Rechte, seines Eigentums beraubt wird in der Europäischen Union. Das ist einfach etwas die Situation. Und vor diesem Hintergrund ist es eben nicht mehr so abenteuerlich, sich zu überlegen, ja, dass diese offizielle Schweiz, die ist das nur einverstanden, dass ein neutraler Schweizer, der neutral analysiert, Ja, dass der halt bestraft wird in Brüssel, ja, das ist jetzt halt so. Brüssel hat recht. Also
Das
das wäre,
entspricht.
ich hoffe nicht, dass ich recht habe. Ich hoffe, dass ich mich irre, Herr Bo, und dass das einfach eine journalistisch-kritische Betrachtung ist. Ich hoffe, dass hinter den Kulissen alles läuft für Sie. Aber einfach um das zu sagen hier, ist doch eine
Sehen Sie,
unglaubliche Situation.
ich habe den Kalten Krieg erlebt und ich war ein Kalter Krieger sozusagen, oder? Weil Kalten Krieg war im Wesentlichen eine verdeckte Krieg zwischen Ost und West. Interessant ist, dass während diesem Kalten Krieg man hat nie verboten, Pravda zu lesen. Also die sowjetische Zeitungen waren damals zur Verfügung in Kiosk bei uns in der Schweiz. Das heißt, man hatte keine Zensur. Man dürfte sich auch für die UdSSR erklären. Und dafür niemand war bestraft oder sanktioniert oder vom Freiheit wie sagt man das? Man hat die Freiheit nicht genommen für diese Leute. Warum das? Wir hatten Vertrauen. Wir hatten Vertrauen an unser System. Wir wüssten, dass unser System besser war als das sowjetische. Deshalb, man hat nicht befürchtet, auch Falschinformationen und so weiter. Alles, was man hört heute, ist wegen unserer Unsicherheit. Und man sieht übrigens, dass das Ganze wächst mit dem Verlauf des Krieges in Ukraine, oder? Man sieht mehr und mehr, dass scheinbar, offenbar, offensichtlich, würde ich sogar sagen, dass die Russen gewinnen irgendwie. Man kann natürlich das Wort gewinnen mit Anführungszeichen und man kann das diskutieren, bestreiten. Aber im Grunde genommen, sagen wir mal, die Russen sind immer in eine bessere Position
Ja,
als die
aber
Ukrainer.
militärisch Oberwasser im
Ja,
Moment.
genau. Das heißt, dass es gibt mehr und mehr, und man hat das gestern und vorgestern in Brüssel gesehen, oder? Die ganze Finanzierung von Ukraine und so weiter, das stellt Probleme in der EU. Das heißt, die Europäer, vor allem die Europäer, sind mehr und mehr verunsichert gegenüber diesem Konflikt. Man hat die Wirtschaft in Europa ist nicht so gut, als man erwartete. Und deshalb kann man die Ukraine nicht, wie man möchte, unterstützen. Und das führt zu einer Situation, wenn man unsicher ist und dafür, man muss jegliche Stimme, die nicht stimmt, muss man die schweigen lassen. Und das war in der ganzen Kalten Krieg nicht der Fall. Weil eben, wir waren ganz, ganz zuverlässig. Wir sind die Besten. Wir hatten man könnte fast sagen, es war ein informationeller Darwinismus, oder? Dass die beste Information gewinnt. Punkt. Es braucht keine Zensur, weil wir sind einfach besser. Wir müssen nicht einfach zensurieren, weil wir
Ich
haben
muss die
Recht.
ungenügende Information nicht verbieten, weil die Leute merken bei uns, was Propaganda ist und ehrliche Information. Aber wenn man selber Propaganda betreibt und selber nicht mehr ehrlich informiert, dann muss man natürlich auch die Information der anderen Seite verbieten, weil dann könnten ja vielleicht die eigenen Bürger merken, dass das, was die eigenen Regierungen sagen, möglicherweise genauso Propaganda ist wie die andere Seite. Denn wie hieß dieses berühmte Zitat aus dem Ersten Weltkrieg? Ja, die Wahrheit ist das erste Opfer im Krieg und alle Seiten betreiben Propaganda, aber selbstverständlich sagt der eine immer, Propaganda, das ist nur, was der andere macht, ich stehe für die Wahrheit. Wir sind doch heute in dieser Situation. Das heißt, wenn man Zensur betreibt, ist doch das Eingeständnis, dass man selber bereits tief, tief drinsteckt in der eigenen Propaganda.
Das ist ein Aspekt, aber es gibt einen grundlegenden Aspekt auch. Demokratie ist Demokratie. Es gibt nicht zwei Demokratie, die gute und die böse. Es gibt nur Demokratie. Demokratie heißt, dass jeder hat den Recht, seine Meinung zu sagen, und ich muss sagen, Sie haben mir gefragt, letztes Mal, welche meine politische Einstellung ist grundsätzlich. Und habe Ihnen gesagt, das ist hier Zentrum rechts ungefähr. Ich könnte das so, obwohl heute, das heißt nicht viel, aber das ist ungefähr, wie ich mich fühle, sagen wir mal so. Und das habe ich wie immer so, das war auch so in meiner Familie oder so, wir haben immer diese Positionierung, sagen wir mal so, obwohl wir sind nie in Politik tätig gewesen, aber gut. Aber auch im Gymnasium oder so, als wir politische Diskussionen hatten, ich hatte sehr, sehr heftige Diskussionen mit Leuten, die eher auf der linken Seite waren. Und wir haben gestritten, aber wir sind immer die beste Freunde der Welt gewesen. Meine beste Freunde sind Leute, die gar nicht wie ich denken. Weil für mich, was man denkt politisch, ist eine Sache, die Person ist eine andere. Und in einer Demokratie, man muss akzeptieren, dass andere haben eine andere Meinung. Und die Stärke ist, wenn man die gute Argument hat. Das ist nicht, wenn jemand hat eine andere Meinung als ich muss nicht ihm verbieten zu sprechen. Ich muss einfach bessere Argumente haben. Ich muss ihm verbieten zu sprechen, wenn ich keine Argumente habe. Deshalb Zensur ist an sich ein Beweis, eine inhärentliche Schwäche. Wenn man stark ist, wenn man Vertrauen hat an dieselbe Idee oder zu meine Argumente oder so, ich habe kein Problem. Und ich bin bereit, zum Beispiel, aber niemand will das tun, natürlich, ich bin bereit, ein Debatten über den Krieg in Ukraine zu haben, mit jemandem, der völlig auf der anderen Meinung. Ich kann jederzeit so eine Debatte machen.
Man muss sich ja auch die, ja,
Das
Entschuldigung.
Problem liegt darin, dass sehr viele Leute haben eine Meinung, ohne alles zu wissen.
Also Sie
Das
kennen das
ist
berühmte Zitat von Henry Kissinger: Um sich einer Sache absolut sicher zu sein, muss man entweder alles darüber wissen oder nichts.
genau. Das ist genau das. Und das ist eben das Problem, dass ich habe diesen Konflikt sehr tief studiert. Und ich habe Elemente, und übrigens, es sind Sachen, die gar vom Publikum gar nicht gekannt waren. Objektive Fakten, oder? Aus Ukraine, nicht aus Russland, aus Ukraine. Und das war gar nicht bekannt von der Menge, sagen wir mal so. Aber heute, dank die Situation, in der ich bin, Leute jetzt wissen das. Und jetzt, sie haben ein anderes Bild, weil diese Fakten sind einfach Fakten. Die existieren. Man hat die versteckt irgendwie. Aber die Fakten existieren. Und man muss aufpassen hier, dass man kann emotionell für den Russen oder für den Ukrainer sein. Ich habe gesagt, wenn ich Ukrainer wäre, würde ich wie ein Ukrainer kämpfen. Das gleiche wie ein Russen. Das Problem ist nicht da. Das Problem ist, unsere Auffassung des Konflikts basiert auf Elemente, die sehr teilweise gekannt sind.
Und
Das heißt,
unsere demokratische Staatsverfassung, die wir in der Schweiz haben, aber die wir eigentlich auch in den europäischen Staaten haben, auch wenn das in den EU-Staaten, auch wenn das repräsentative Demokratien ist, in der Demokratie gilt: Niemand hat die Wahrheit auf seiner Seite und auch der Staat hat die Wahrheit nicht. Und selbst wenn in der Europäischen Union jemand sagen würde, wie zum Beispiel der angesehene amerikanische Professor John Mearsheimer von der University of Chicago, der in verschiedenen Interviews schon gesagt hat, Er sei eher verwundert gewesen, dass Präsident Putin so lange gewartet habe mit einer militärischen Aktion in der Ukraine. Dann ist das eine Aussage, mit der man sich ja auseinandersetzen kann. Und dann kann man ja sagen, Herr Mearsheimer hat recht oder er hat nicht recht. Aber was nicht geht, ist, dass man so jemanden behandelt wie Sie, dass man so jemanden bestraft. Und ich betone das, Sie haben das nicht gemacht, Sie sind ein neutraler Analytiker, Sie haben gar keine explizite Meinung zu diesem Ukraine-Krieg vertreten. Sie haben einfach eine Standortbestimmung vorgenommen mit Quellen, mit Zitaten und versucht, eine möglichst umfassende, objektive Darstellung zu bringen. Aber wenn jetzt auch jemand kommen würde und sagen würde, Putin hat recht oder Zelensky hat recht, dann darf man doch das sagen, man darf doch das aussprechen. Und wenn man in der Europäischen Union verhaftet wird, weil man Propaganda betreibt, ja, dann müssten also ganze Teile, ich will es hier nicht sagen, von einigen etablierten politischen Institutionen verhaftet werden. Also dieser Anspruch und das, was Sie vorhin gesagt haben, dass der Staat plötzlich sich anmaßt, die Wahrheit zu vertreten und zu definieren, was Desinformation ist, was richtige Information ist, dort fängt doch schon an, eine Demokratie in eine Art autoritäres System sich zu verwandeln in einer Konfliktsituation. Und wissen Sie, was die EU macht? Das kann ich ja nicht beeinflussen. Aber wenn ich sehe, dass Schweizer Bürger wie Sie zum Gegenstand von dem werden, zum Leidtragenden, zum Opfer. Und dann beobachte ich, was machen denn unsere Behörden? Und man lässt sie, Entschuldigung, man lässt sie im Regen stehen, man lässt sie im Stich. Es ist null und nichts Unterstützung. Und da fragt sich doch jeder Schweizer, der selber in der Schweizer Armee ist oder war, du um Himmels Willen, wofür leiste ich eigentlich Dienst, wenn die obersten Mandatierten, die obersten Beauftragten unseres Staates einen Schweizer hängen lassen, einfach weil er objektiv versucht, eine Situation zu beschreiben, frei zu reden? Das ist doch das Untergang der Schweiz, wenn wir so etwas, wenn man so etwas sieht, das ist das Gegenteil der Schweiz.
Das ist genau das. Und was Sie vorher gesagt haben von diesen Politikern in der Schweiz, die gesagt haben, ja, er vertritt diese Meinung so, das ist gut für ihn, wenn er, das spielt keine Rolle, wer er sanktioniert
ist. Und ist ja selber schuld, oder? Ist ja selber schuld.
Genau. Das macht mir ein bisschen Angst. Weil für mich die Demokratie ist, kann man unter diese Spruch, man sagt, es sei Voltaire, der das gesagt hat, aber es scheint, das ist nicht Voltaire, das ist ungefähr das, ich kann das einfach übersetzen, das ist vielleicht nicht die gute Übersetzung, aber das heißt, ich habe eine andere Meinung als Ihre, aber ich werde kämpfen bis zum Tod, sodass Ihre Meinung
gesagt werden, dass Sie
können.
Ihre Meinung sagen können.
Genau. Und das ist die Demokratie. Das ist das. Es geht nicht darum, dass alle einverstanden sind. Es geht darum, dass man erlaubt, dass andere eine andere Meinung haben. Und dass man dafür kämpft, dass alle diese Meinung hat. Und nicht, dass man kämpft für meine eigene Meinung. Ich kämpfe für dass wenn ich als Soldat in der Armee kämpfte oder würde kämpfen in der Schweiz, das ist nicht um meine Meinung zu haben. Das ist, um sicher zu sein, dass jeder Schweizer kann seine eigene Meinung vertreten. Nicht, dass es vertritt eine Meinung, sondern jede Meinung.
Das ist die Kernidee der Schweiz. Das ist die Einheit in der Vielfalt. Das ist die Schweizer, jeder für sich, aber alle füreinander, wenn wir bedroht werden oder das, wofür wir stehen und wofür Sie stehen. Und darum habe ich in meinem Leitartikel geschrieben, Jacques Beau ist die Schweiz. Sie sind die Schweiz. Sie vertreten im Moment die Schweiz. Ich will Sie nicht überhöhen. Ich will Sie jetzt nicht in eine Sphäre hochschieben, um sozusagen jenseits der Wirklichkeit. Aber Sie verkörpern doch etwas, was ich als typisch für die Schweiz erachte. Ein Milizmensch, ein Milizoffizier, ein Staatsdiener, ein Konflikterforscher, der die Neutralität als Instrument auch eingesetzt hat zur Friedensherstellung. Sie sind ein internationaler Schweizer, Sie leben heute in Brüssel, Sie leben im Ausland, Sie sind weltoffen. Das ist die Schweiz. Und Sie sagen auf der Grundlage von Fakten, wie Sie etwas beurteilen. Und wenn so etwas nicht mehr erlaubt ist, wenn so etwas für vogelfrei erklärt wird, dann ist das für mich ein Angriff auf die Schweiz.
Ist so, wissen Sie, Sie können sich erinnern, also wir sind vielleicht zu jung, aber in der Landsgemeinde damals sind Ostschweiz Kantonen und so weiter. Man konnte mit Hand abstimmen, aber auf der andere Hand hatte man ein Säbel, um die Idee zu verteidigen, um fähig zu sein, seine Idee zu verteidigen. Das heißt, das ist ein Symbol der Freiheit. Die Freiheit, seine Idee zu verteidigen. Das ist ein Symbol
Und
der
manchmal
Demokratie.
muss man Widerstand leisten, wenn die anderen
Genau.
einen daran hindern wollen, diese Freiheit in Anspruch zu nehmen. Und darum hat man ihnen gewährt, dieses Säbel mitzunehmen, um sich zu verteidigen, wenn man ihnen dieses
Genau.
Menschenrecht auf freie Meinung wegnimmt.
Genau, das ist genau das. So, die Schweiz, ich habe immer gesagt, unsere Schweiz wurde sehr, sehr klug, sehr intelligent konzipiert vor 200 Jahren. Sehr intelligent. Man kann natürlich, das hat sich verbessert mit der Zeit. So, das hätte sich verbessern sollen mit der Zeit. Aber meine, das ist die Idee der Demokratie. Das ist nicht, dass jeder denkt das Gleiche. Aber jeder hat das gleiche Recht, seine Idee zu vertreten. Das ist die Demokratie. Und egal, ob man für ihn oder gegen ihn. Übrigens, wenn die Schweiz nicht im Krieg, die Sache würde ganz anders sein, wenn wir zum Beispiel, wenn die Schweiz im Krieg gegen Russland wäre zum Beispiel, dann die ganze Situation wäre ganz anders natürlich. Aber wir sind nicht im Krieg mit Russland. Und Europa ist auch nicht im Krieg mit Russland. Mindestens sie sagen das. Das heißt, dass, weil heutzutage, es, wenn jeder einer hat eine Meinung, die als Pro-Russen interpretiert wird, wird fast als Verräter
Als
benannt.
Landesverräter,
Genau.
als genau
Aber
als
da, wir sind nicht in einem Krieg. Wir sind nicht in einem Krieg.
Beziehungsweise zeigt Ihr Fall, dass einige der Machtträger in der Europäischen Union oder Funktionsträger sehr wohl der Auffassung sind, dass sie im Krieg sind und dass sie sich auch entsprechend verhalten. Und das ist ja auch ein Thema. Sprechen wir nochmal über diese Sanktionen. Das ist ja auch interessant. Sie sind ja ein militärisch geschulter Mann. Jetzt mit Sanktionen möchte man ja den Gegner schwächen. Oder man möchte ja die Kriegspartei schwächen mit Sanktionen, zum Beispiel mit Wirtschaftskrieg. Die Hungerblockade von Leningrad durch die Wehrmachttruppen war der Versuch, Leningrad auszuhungern, um ein bestimmtes, um den Gegner, die Sowjetunion, entsprechend in die Knie zu zwingen. Jetzt Sanktionen gegen einen Jacques Beau. Ja, nützt jetzt da, also schadet das jetzt Russland? Schadet das jetzt Putin, wenn man sie sanktioniert? Oder ist diese Sanktion nicht vielmehr ein innenpolitisches Macht- und Disziplinierungs- und Einschüchterungsinstrument, um jetzt das Wort vielleicht Terrorinstrument, etwas diese drastische Ausdrucksweise hier nicht anzuwenden, ein Einschüchterungsinstrument, um eben eine kritische Diskussion, sagen wir nur eine offene Diskussion über diesen Krieg, der ja gewaltige Konsequenzen hat für die Politik in der Europäischen Union. Man möchte nicht, dass offen darüber diskutiert wird. Fertig. Und darum werden sie sanktioniert. Das hat doch keine Bedeutung für Russland, ob sie jetzt sanktioniert werden oder nicht.
Ja, das ist so. Ich will keine Absicht hier unterstellen, weil diese Sanktion ursprünglich Diese Sanktionspakete wurden für den Russen gemacht. Das heißt, mit der Idee, dass diese Sanktionen würden an Leute, die außerhalb der EU sind. Mein Fall ist ein bisschen speziell, weil ich bekomme die gleiche Sanktion als jemand, der in Russland lebt. Zum Beispiel der Xavier Moreau, den wir schon erwähnt haben, lebt in Moskau. Das heißt, für ihn, natürlich er hat Probleme, wenn er zurück in Frankreich kommt oder so, aber im Grunde genommen, er kann das gleiche Leben führen. Oder er lebt in Moskau, hat seine Familie dort, arbeitet dort und so weiter. Ich betrachte mich eher als ein kollaterales Schaden, ehrlich gesagt. Dass man mir vielleicht, wie sagt man das, intimidé, ich weiß nicht, wie das,
Einschüchtern.
einschüchtern will. Es kann sein, ich will keine Spekulation machen. Ich habe eher das Gefühl, dass ich hier in dieses hysterische Klima, die im Moment steht in Europa, das liegt ein bisschen darin. Ich betrachte mich eher als ein Opfer der allgemeinen Unsicherheit, die in Europa wächst. Das ist so. Weil es sind
Aber
andere
Sie sind auch
übrigens.
ein Opfer, und das muss man vielleicht aus Schweizer Perspektive sagen, Sie sind auch Opfer einer schweizerischen Behördenfeigkeit,
Es kommt noch
sich zu
dazu.
wehren für einen Landsmann, der sich verdient gemacht hat und Dienst geleistet hat in großem Ausmaß für die Schweiz. Und ich betone noch einmal, Sie sind bis vor den Ukraine-Krieg, also der Krieg geht ja schon seit 2014, aber seit dieser Eskalation mit dem Einmarsch der Russen, seit etwa 2022, sieht man Sie ja nicht mehr so häufig auf RTS. Vorher waren Sie ja dort der absolute Nummer 1 Experte für Außenpolitik, für Konflikte. Und nach meinen Informationen hat das dann ziemlich schnell nachgelassen, weil natürlich auch unser nationales Fernsehen ganz einseitig über diesen Konflikt berichtet. Und wir haben diese Stimmung, die Sie beschrieben haben in der EU, dass man nicht reden will, dass man nicht alle Fakten auf den Tisch legen will. Das haben wir doch längst schon in der Schweiz, Herr Bo. Wir haben sie in unseren Medien, wir haben sie in den öffentlich-rechtlichen Medien, wir haben sie im Bundeshaus, das zeigen Ihnen diese Reaktionen, wir haben sie im Bundesrat. Und das.
Sie haben recht. Und das ist das Problem, weil wir haben das schon gestern oder vorgestern gesagt. Das heißt, man kann nicht eine Krise lösen einfach aufgrund von unseren Emotionen oder unserer Perzeption oder unserer Ideologie. Man muss irgendwann auf Fakt basieren. Das ist genau, was passiert im Moment übrigens. Wir haben hier eine Konfrontation zwischen die Russen haben eine ganz realistische, natürlich, die sehen die Realität aus ihrer Sicht, aber wenn man schaut, was passiert auf dem Grund, man hat das Gefühl, die haben eine realistische Annahme des Konfliktes. In Europa, man sieht übrigens, dass die Verhandlungen, die Europa hat, das sind Verhandlungen zwischen Europäern. Man löst nicht einmal, was die Russen sagen, obwohl die hier gewinnen auf dem Schlachtfeld. Egal, was man denkt, ob das richtig ist oder nicht, dass Putin gewinnt oder dass Zelensky verliert, das geht nicht um das. Es geht am Schluss um die Realität auf dem Grund. Und da muss man aus dieser Realität eine Lösung finden. Noch nicht aus
Wunschdenken.
unsere Stimmung oder Meinung oder was man denkt oder es geht nicht um unsere Vorstellung, es geht um die Realität.
Kurze Zwischenfrage, wenn wir schon so einen Experten jetzt hier in einem And vor der Kamera haben, was glauben Sie eigentlich jetzt mit diesem Friedensprozess Amerika und Russland, eben die EU, die ja jetzt noch einmal eine Intensität drauflegt, nochmal Sanktionenpakete verabschiedet, da noch einmal 90 Milliarden Euro an Hilfe gibt, ganz scharfe Maßnahmen gegen Russland, hier noch einmal, während Amerika und Russland sich hier einen Kompromiss zu finden versuchen. Der amerikanische Außenminister Rubio hat heute gesagt, man werde sicherlich keine Lösung suchen, die gegen die Ukraine ist. Was glauben Sie, wie nahe sind wir eigentlich jetzt einer Friedenslösung? Und da glaube ich, da gehört dazu, die russische Seite zu berücksichtigen. Die Russen wollen einen Frieden, nicht einfach nur einen Waffenstillstand. Sie wollen eine Lösung des Problems aus ihrer Sicht, wobei dieses Problem aus ihrer Sicht von der EU gar nicht als Problem akzeptiert wird, von den Amerikanern aber schon. Wie nahe sind wir jetzt eigentlich einem Friedenskompromiss? Was glauben Sie, sind wir nahe davor oder ist das noch länger ein schwieriger Prozess, was glauben Sie?
Ein paar Monate vorher habe ich gemeint, wir sind nah von einer Lösung. Heutzutage, ich glaube, wir sind sehr weit, weil es gibt immer diese Idee im Westen, man schaut gar nicht, was am Feld passiert. Auch wenn die Russen Gelände übernehmen, obwohl die Problematik ist nicht Gelände, das sind eher Menschen, die sterben. Das ist der Punkt. Aber gut, ohne ins Detail zu gehen.
Ja.
Die Russen haben den Vorteil auf dem Schlachtfeld. Egal, ob das groß oder klein, man kann über das diskutieren, aber die haben den Vorteil. Die sind sicher fähig, mehr Druck auf Ukraine legen. Das ist ganz klar. Die können das. Das heißt, und man sieht, dass irgendwie Ukraine ist an der Grenze. Übrigens, dass die ganze Frage der Finanzierung ist den Beweis, oder? Ukraine hat nicht mehr die Fähigkeit, selber zu kämpfen. Es fehlen Leuten, es fehlt Material, es fehlt alles. Und die Russen, die marschieren vorwärts. Die Problematik hier ist, wenn man das nicht anerkennen will, das heißt, man behauptet, dass Ukraine kann nicht verlieren, wie Frau Kaja Kallas sagt. Natürlich, man geht in einer Situation, wo man überzeugt ist, dass Ukraine muss gewinnen. Und das ist schön für die Ukrainer, aber wenn ich sage schön, das ist schön für den Kopf, aber für die Leute, die sterben. Das ist, weil die Realität ist, dass Ukraine verliert mehr Menschen als Russen, obwohl die Zahlen sind nicht bekannt. Problem ist, dass je länger man wartet,
Wird es umso schlimmer für die Ukraine?
desto schlimmer es wird für die Ukraine. Das haben die Amerikaner gesagt.
Das
Und
haben
die
Sie
haben
gehört.
das seit November 2022 gesagt. Das heißt, man weiß, dass diese ganze Zeit läuft nicht zugunsten der Ukrainer, sondern zugunsten der Russen.
Oder mit jedem Zeitgewinn, der da versucht wird zu machen, mit Interventionen aus Brüssel, aus der EU, aus Deutschland, aus Berlin, verschlimmert sich eigentlich Ihrer Meinung nach die Situation für die Ukraine. Die Frage ist einfach, wann sehen wir denn einen Frieden? Also rechnen Sie da jetzt mal auf die nächsten Monate einfach mal, weil die Russen haben im Moment ja gar keinen Grund aufzuhören. Wenn sie Oberwasser haben, dann gewinnen sie. Das heißt, sie wollen ihre Ziele erreichen. Wenn man das auf dem Verhandlungsweg macht, gut. Wenn nicht, dann werden sie einfach weiterkämpfen mit den entsprechenden verheerenden Folgen für die Ukraine. Wie lange dauert das? Wie lange wird dieses sinnlose Gemetzel noch weitergehen?
Das ist genau, was Wladimir Putin in einer Sitzung des russischen Sicherheitsrats vor ungefähr 3 Wochen gesagt hat. Oder hat gesagt, wenn Zelensky kein Friedensabkommen will, das passt uns auch, weil wir gewinnen. Oder? Das heißt, dass wir sind, die Dynamik läuft zugunsten der Russen. Das ist ein, das ist so. Ob es recht ist, menschlich gesehen, ob die Russen waren gültig oder ungültig von der Aggression, alles
Einfach eine
das ist ein
Realität, eine
Debatten.
traurige Realität.
Genau, das ist einfach das. Und jetzt, je mehr man wartet, desto
Ja.
sicher wird Russland einen entscheidenden Sieg haben. Weil die marschieren vorwärts. Die haben bisher nicht, die sind noch nicht zurückgegangen. Oh, Entschuldigung.
Ja.
Das heißt, ich selber, ich habe gesagt, seit im 22, man sollte mit den Russen reden. Nicht, dass ich für eine oder andere, aber wir haben gemerkt und Zelensky selber hat gemerkt in 2022, dass er nicht, es sind, die Zelensky hat anfangs 2022 drei Initiative genommen, um ein Abkommen mit Russland gehabt. Am 25. Februar, am 18. März 2022 und im Mitte August 2022. Dreimal hat er die Russen eingeladen zu einer Friedensdiskussion. Jedes Mal die Russen haben sie ja gesagt. Und jedes Mal haben die Europäer, das heißt EU und auch oder Großbritannien, haben den Prozess gestoppt. Und das kommt nicht von mir. Sie, wenn in meine Bücher, da natürlich unsere Medien haben davon sehr wenig berichtet, aber die ukrainischen Medien haben darüber berichtet.
Ja, und
Ukrainska
es gab nachher noch sogenannte Backchannel-Gespräche mit den Russen, mit den Ukrainern, mit den
kommt noch
Amerikanern. Das war noch
dazu.
unter der
Das
Situation
kommt.
Biden. Aber dann hat der damalige Sicherheitsberater Jake Sullivan den Russen zu verstehen gegeben, wir werden diese Friedensgespräche nicht mehr weiterverfolgen, weil natürlich. Ja, 22, 23 glaubten natürlich die Amerikaner und viele im Westen noch, die Ukraine könne gewinnen. Man hat viele solche Szenarien gehört. Ich habe mit amerikanischen Generälen gesprochen. Jetzt, Herr Bo, wir müssen Sie dann in einem Fachgespräch auch noch einmal hier zu Rate ziehen. Ich schaue etwas auf die Uhr. Noch vielleicht zwei letzte kurze Fragen. Das eine, diese Sanktionsliste kommt kurz vor Weihnachten heraus. Ist das eigentlich auch so eine Kriegstechnik oder eine Polittechnik, dass man so eine bedeutende Sanktion gegen eine Persönlichkeit wie Sie noch so kurz vor Weihnachten ausspricht, in der Hoffnung, dass man dann nicht so darüber redet und dass ja dann die Schlagzeilen nicht so zur Kenntnis genommen werden über die Weihnachtszeit. Wir beobachten das oft, dass brisante Nachrichten kurz vor Weihnachten kommen, wenn eben die entsprechenden Kreise nicht möchten, dass darüber eine große Diskussion entbrennt.
Um ehrlich zu sein, ich denke nicht, dass es so ist, weil
Zufall.
erstens, EU hat seit Monaten über dieses Sanktionspaket gesprochen. Und wissen Sie, jetzt, wir haben unsere ganze Diskussion, Sie haben gesagt, ich stehe im Mittelpunkt und so weiter. Aber ich stehe im Mittelpunkt für die Schweiz. Ich fühle mich im Mittelpunkt. Für Sie, ich bin im Mittelpunkt. Aber für die Europäer, ich bin nobody. Das heißt, für den Politiker, die haben nicht diese Sanktion rund um Jacobo gemacht. Das heißt, wir empfinden das so, weil das ist natürlich, das ist normal, das ist nicht üblich, dass ein Schweizer in so einer Situation ist und darum ist man fokussiert auf mich, aber ich glaube nicht, dass ich im Mittelpunkt der Sorge von Europa bin. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich bin eher ein Kollateralschaden und dass die EU hatte andere Sorgen mit diesem Sanktionspaket. Das kommt an einem Zeitpunkt, wo die Problematik der Benutzung der russischen Asset, Ressourcen und so
Ja,
weiter. So,
Staatsvermögen.
man muss das in diesem Zusammenhang sehen und nicht mit Jacquemot im Zentrum. Ich
Klar.
glaube,
Für mich ist
Jacquemot ist
natürlich der Fall, für mich ist der Fall, Jacques, als Schweizer ist das natürlich
selbstverständlich.
ein Fall, der ganz hoch auf der Agenda stehen muss, nach meiner Überzeugung, nach meiner Empfindung, nach meiner Einordnung. Aber Ihr Fall müsste auch in der Europäischen Union großgeschrieben werden. Wird er übrigens auch, wenn ich sehe, was ich an Reaktionen erhalte, wenn ich sehe, was ich für Zuschriften erhalte, aus Deutschland, aus Österreich, aus Frankreich, aus Italien, nicht so viele wie Sie, aber ich erhalte auch sehr, sehr viele. Und da kann ich Ihnen sagen, Ihr Fall ist also auf hoch auf der Agenda sehr vieler EU-Bürger. Und das ist ja ein gutes Zeichen, dass die Leute auch spüren, da stimmt etwas nicht mehr, da geht etwas in die falsche Richtung. Das ist
Ja.
einfach nicht mehr wirklichkeitsgetreu. Jetzt, wie geht es für Sie unmittelbar weiter, Herr Bo? Wie sieht die Perspektive? Wir haben Leute gefragt, ja, aber Herr Köppel, wie will sich Herr Bo ernähren, wenn er nichts mehr kaufen kann? Das ist ja schlimm, wir müssen ihm etwas schicken und so weiter. Ich habe solche Betroffenheitsmeldungen gehört. Wie geht es jetzt ganz konkret für Sie weiter, Herr Bo?
Oh, ganz ehrlich zu sein, ich weiß es nicht genau. Ich versuche jetzt zu leben mit, was ich habe. Aber es kann sein, dass ich gezwungen bin, rein um zu überleben, dass ich gezwungen bin, zurück in die Schweiz. Obwohl theoretisch könnte ich hier in Belgien bleiben, aber ich kann. Ich habe kein Geld hier. Das heißt, ich kann hier sein, aber ich kann nicht hier leben. Das heißt, ich muss irgendwie eine Lösung. Und da die Schweiz hat scheinbar die Sanktionen mich betreffend nicht übernommen. Das heißt, ich
Oder
könnte
noch
in der
nicht
Schweiz ein.
übernommen?
Entschuldigung?
Oder noch nicht
Oder
übernommen?
noch nicht, genau. Oder noch nicht, genau. Weil das könnte kommen, das ist mir auch klar. Aber dann, ich hätte ein Problem, wobei in der EU normalerweise, und das gilt zum Beispiel für Xavier Moreau, der andere, der auch auf dieser Sanktionenliste ist, die EU übernimmt die Sanktionen für eigene Bürger nicht. Das ist die Praxis. In der Schweiz, ich weiß nicht genau, wie rationell unsere Führung ist. Und deshalb, man muss immer damit rechnen, dass ich auch, wenn ich in die Schweiz komme, die Sanktionen werden auch mir appliziert. Und dann habe ich einfach kein Mittel zum Leben, weil es wird dann immer für meine Freunde verboten sein, mir zu helfen.
Das ist
Das Wahnsinnige.
ein unmenschliches Regime, auch nicht durchgedacht, jetzt in einer Art und Weise. Also ich muss Ihnen sagen, aber eben, das wird jeder so für sich empfinden. Da löscht es einem einfach ab, wenn man so etwas hört. Das ist doch ein Abgrund.
Das gilt nicht für mich, weil ich habe immer gegen Ungerechtigkeit gekämpft. Das ist auch eine Konstante in mein berufliches Leben. Und ich bin ein Kämpfer, oder? Und ich werde kämpfen mit was ich habe und so weiter. Aber die Problematik, die man hat jetzt, ist, das ist eine rein technisch gesagt, das ist eine politische Entscheid. Das ist nicht eine rechtliche Entscheid. Das ist wichtig, weil ich bekomme von Freunde und sehr positive Leute, die wollen mir unterstützen und die geben mir die verstehen das Problem als ein rechtliches Problem. Das ist nicht ein rechtliches Problem. Ich habe kein Gesetz verletzt. Kein Gesetz verletzt, den Entscheid, mich auf der Sanktionsliste zu bringen, ist nicht eine rechtliche Entscheid. Dafür die Schwierigkeit übrigens, weil wenn Sie eine Sanktion über eine Strafe von einem Gericht bekommen, da haben Sie gesetzt. Sie können sagen, ja, das hat die Gesetz verletzt, ja oder nicht, oder halb oder und so weiter. Bei mir, das ist nicht so. Ich habe kein Gesetz verletzt. Das ist einfach ein Entscheid. Punkt. Wo sind bestraft? Fertig. Aber die müssen nicht einfach sagen, warum. Übrigens, die können auch, weil die Sanktionen werden vom europäischen, so den, ich weiß nicht auf Deutsch genau den Begriff. Das ist der Conseil de l'Union Européenne.
Europäischer Rat.
Genau. Aber die bestimmen, was Sanktionen sind und die bestimmten, wie man die Sanktion anwendet. Das heißt, theoretisch, die könnten auch die Anklage wechseln während dem Prozess, was sie in einem normalen Prozess gar nicht machen können.
Also
Wenn
es
sie
wäre
angeklagt
wichtig.
sind,
Ja.
zum Beispiel sie
Ja.
haben Mörder oder
Ja.
gestohlen oder sie sind für Diebstahl angeklagt, dann sie haben eine Anklage, Punkt. Die ist geschrieben und fertig. Und sie werden gegen diese Anklage bestraft oder so. Aber für mich, das ist nicht so. Die Anklage könnte wechseln.
Ja.
Das heißt, wenn die merken, ah nein, das ist nicht so streng, wir könnten dort die Anklage noch stärker machen, die könnten das so machen.
Ja.
Wir
Wenn Sie
sind
irgendetwas noch
außerhalb des
herauszaubern
Rechtes.
oder so, oder man könnte merken, mit dieser Begründung lösen wir Protest aus, vielleicht finden wir noch eine andere, da können
Genau.
wir ihn so schädigen und so weiter.
Genau. Das heißt, es ist tatsächlich, wir sind außerhalb von einem rechtlichen Rahmen. Das ist sehr wichtig zu.
Haben Sie Anzeichen, dass da noch andere Vorwürfe oder irgendwelche Anklagepunkte, Sanktionspunkte gegen Sie
Er weiß
vorgebracht
es
werden?
nicht. Und das wird die Rolle des Anwaltes, das zu abklären.
Aber der
Aber
Widerstand, sagen wir, für Sie, wenn Sie sagen, es ist ein politischer Entscheid, dann kann man sich eigentlich nur politisch wehren und dann müsste die Schweiz sich für Sie wehren. Sie sind ja nicht Politiker, oder wie wollen Sie sich gegen einen politischen Entscheid einer Behörde wehren? Das müssten ja
Das
dann die Behörden in der Schweiz machen.
eben, das ist ein seltsames Prozess,
Ja.
weil das ist ein politischer Entscheid, aber wir werden auf die europäische Gericht oder ich weiß die Terminologie auf Deutsch kenne nicht genau, aber die Idee ist, dass man ein Gerichtsentscheid sagt, ah, die Entscheid wo auf die Sanktionsliste zu haben ist nicht gut. Punkt.
Ja,
Und dann der Rat kann sagen, ah ja, das ist nicht gut, dann wechseln wir das. Oder die sagen, ja gut, das können Sie
wir
so
nehmen zur
sagen, aber
Kenntnis.
wir haben das entschieden. So, ich meine, das ist die Problematik. Wir haben nicht ein System wie in einem Staat, wo Sie können eine juristische
Verfahren.
Beurteilung,
Ja.
die eine politische Entscheid modifizieren kann. Hier sind Sie nicht in diesem Fall. Deshalb ist das extrem schwierig und auch rechtlich gesehen extrem auch teuer, ich muss das auch sagen. Das ist auch ein Problem.
Ja.
So, ja, das ist merkwürdig, weil ich bin selber Experten für Rechtsstaat, UNO-Experte für die Rechtsstaat. Das heißt, wie den Staat organisiert wird mit den Legislative, Judikativ und Exekutiv und wie die Interaktion zwischen diesen drei Mächten funktionieren in einem Land. Hier in Europa hat man dieses Modell gar nicht. Der Rechtsstaat ist eben das Modell für ein demokratischer Staat im Grunde
Ja,
genommen. Aber
ja,
das ist nicht die
ja,
Architektur der Europäischen Union. Und da stellt sich grundsätzliche Fragen, nebst dem Fall Bo und deshalb, was Sie früher gesagt haben, ist vollkommen richtig. Es geht nicht nur um Bo oder Jacques Bo. Es geht vor allem um Prinzipien. Prinzipien, wie funktioniert die EU, aber auch wie implementiert EU seine Entscheide oder wie kann man jemand, weil egal ob das Prozess politisch oder rechtlich ist, Fakt ist, dass die Behandlung meines Falls entspricht überhaupt keine Menschenrechte. Menschenrechten,
Ja,
Legislation.
Ja, man
Oder
muss
Normen.
vielleicht, ja, und man muss noch hinzufügen, ich meine, das Ganze spiegelt sich ab in der Schweiz. Und die Schweiz steht da natürlich auch unter Beobachtung. Und die Schweiz ist ein Land, ein Rechtsstaat, der auch geschätzt wird. Wegen seiner Neutralität, ja, aber auch wegen seiner Rechtsstaatlichkeit. Dass die Freiheit gesichert ist, das Eigentum gesichert ist. Und wir stehen auch weltweit unter Beobachtung. Und wenn man natürlich sieht, wenn jetzt auch, ich sage, wohlhabende Menschen oder Menschen, die früher in die Schweiz gekommen sind, weil sie gesagt haben, da sind wir frei, da sind wir sicher, die schauen ganz genau auf diese Vorgänge, wie verhält sich die Schweiz. Und Ihr Fall, und wir müssen hier abschließen, auch aus Zeiten der, aus Gründen des Aufspeichern-Könnens, der Kapazität, das dann auszustrahlen. Aber das hat man natürlich schon gesehen in den ersten Sanktionsfällen, als beispielsweise russische Staatsbürger in der Schweiz, die hier Niederlassungsbewilligung C hatten, die Kinder in die Schule schickten, seit 20 Jahren in der Schweiz leben, durch Zufall nicht hier waren, kamen auf eine Sanktionsliste der EU, haben Rekurs eingelegt, wurde nicht einmal zur Kenntnis genommen, die können nicht mehr in ihre Häuser zurück. In der Schweiz. Das sind Leute, denen wir den Rechtsschutz gewährt haben in Form einer Aufenthaltsbewilligung. Da hat man im Parlament nicht viel gesagt. Ja, das ist halt ein Russe, der soll jetzt halt in Dubai leben oder wo auch immer. Wir können auch nichts dafür. Aber jetzt haben wir hier einen Fall eines gebürtigen Schweizer Staatsangehörigen mit noch darüber hinaus all ihre Funktionen. Und jetzt, wo ist jetzt hier der Rechtsschutz der Schweiz für einen Schweizer, der dieser, Entschuldigung, Willkürmaschinerie ausgesetzt ist, die Sie beschrieben haben? Politische Sanktionen sind Willkürmaßnahmen, die sind nicht rechtsstaatlich abgefedert. Was macht die Schweiz? Und darum ist unsere Sendung heute so interessant gewesen. Ich danke Ihnen, dass wir auch etwas in diese Machinationen hinein sehen konnten. Herr Bo, ich danke Ihnen sehr für Ihre Offenheit, für Ihre Zeit. Wir wünschen Ihnen alles Gute und wir bleiben natürlich an diesem Fall dran. Ich hoffe, wir bleiben im Gespräch, halten unsere Zuschauer auf dem Laufenden. Ich kann Ihnen sagen, es ist ein großes Interesse an Ihrem Fall da. Das ist ein kleiner Trost, das bringt nicht viel, aber es ist immerhin etwas. Und ja, ich danke Ihnen, wünsche Ihnen alles Gute, viel Kraft und wir sprechen uns wieder.
Danke sehr und danke für die Unterstützung. Danke.